Welttournee, der Reisepodcast.
Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's mal wieder sportlich los. Und ich würde sagen, vielleicht das Sportlichste, was ich zum Reisen jemals gemacht habe. Auf jeden Fall, wenn ich das Feedback meiner Oberschenkel im Anschluss der Reise so ein bisschen ernst nehme. Christoph, heute geht's auf den Fischerweg. Es geht ins wunderbare Portugal.
Du hast jetzt dreimal geht gesagt. Also ich bin schon ganz gespannt. Es geht heute wirklich per Fuß tatsächlich los.
Und an geht 7.
Meine ganz, ganz besondere Folge für mich auch. Denn auch für mich wird das heute so richtig schön Urlaub. Ich habe das natürlich beobachtet auf Fotos und Videos, die du mir geschickt hast. Aber dabei war ich nicht. Deshalb lasse ich mich heute auch mal so ein bisschen überraschen, was da so los ist. Bin so ein bisschen hier für den Portugal-Flair bin ich da. Ich werde dich bei deinem Portugiesisch werde ich dich korrigieren. Ich hoffe, du hast gelernt und du weißt noch, wie man die ganzen portugiesischen Orte ausspricht. Aber das wird auch für mich eine sehr, sehr spannende Folge heute mal tatsächlich.
Ja, ich fühle mich hier so ein bisschen wie in der Abfragestunde, ne? Also du warst zwar auf diesem Gang nicht dabei, weil du ganz kurzfristig als irgendwas, ne? Aus irgendeinem Grund konntest du spontan.
Ich war in Turkmenistan. Ich muss ja noch Länder sammeln.
Ja,
ne?
Okay, gut. Gut. Ich hatte aber einen glorreichen Ersatz mit unserem Kumpel Andy Horn mit, der allerdings ein paar Tage zu spät kam, weil in München der Flughafen dicht war. Von daher, ich war jetzt nicht komplett alleine unterwegs, die ersten Tage aber schon. Und wie gesagt, du bist ja der absolute Portugal-Experte, sowohl sprachlich als auch, wahrscheinlich kennst du jeden Ort, durch den ich da durchgelatscht bin, besser als ich ihn jetzt kenne. Aber ich sag euch erstmal so ein bisschen die harten Fakten. Also, ich war 8 Tage in Portugal, habe mir die Zeit genommen, an 7 kompletten Tagen auch zu gehen. Der Fischerweg insgesamt, wenn man ihn komplett geht, sind 224 Kilometer. Normal ist das so eine Sache, die macht man ehrlicherweise eher so in 13, 14 Etappen. Ich habe es versucht in 7 zu machen, beziehungsweise habe es in 7 gemacht. Kann euch aber sagen, also wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich glaube, das hätte dem Körper ganz gut getan, dann nicht jeden Tag 30, 40 Kilometer zu Fuß zu gehen. Zumal, da kommen wir gleich drauf, ihr dort auch permanent durch den Sand lauft. Aber Christoph, erstmal noch zu Beginn. Ich habe diesen Tipp bekommen und bin innerhalb von 2 Wochen, habe ich meine Sachen gepackt und bin dorthin geflogen. Ein guter Kumpel hat mir gesagt, Mensch, das habe ich jetzt schon 3-mal gemacht, das musst du dir anschauen, da musst du mal hin. Und Portugal immer eine Reise wert, im Dezember zumal bei uns brutal schlechtes Wetter gewesen. Und das war der Oberhammer und nichts falsch gemacht, da mal hinzudüsen.
Und wir machen diese Folge auch ein bisschen für diesen Tipp für euch vielleicht zu Hause, denn Adrian hat ihn von einem Kumpel bekommen. Wenn ihr auch mal sucht, ey, ich würde gerne mal ein bisschen wandern, ein bisschen länger vielleicht, auch mal nicht eben nur ein Wochenende, ob es jetzt mal eine Woche ist, Richtung Pilger nenne ich es mal, Richtung Santiago de Compostela. Das kennen viele, das machen auch viele, kann ich euch sagen. Im Norden Spaniens gibt es natürlich noch verschiedene Wege, die alle nach Santiago führen, mehr oder weniger. Aber dieser Fischerweg, ich glaube, was du erzählt hattest schon, du warst da relativ oft sehr alleine und musstest dich da nicht irgendwie um Hotel und Hostel und Übernachtung ein bisschen prügeln, mehr oder weniger, wie es ja manchmal auf diesen Pilgerwegen so ist, ne?
Ja, also ich habe mich natürlich auch vorbereitet, Chris, und genau das, was du gerade sagtest, ich habe mir hier den Film von Habe Kerkeling angeguckt. Ja? Yes. Wie heißt er noch? Soweit die Füße tragen.
Ich bin da mal weg.
Ja, genau so. Das war ein anderer Film.
Gott,
ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es war...
Andere Himmelsrichtung.
Ja, okay, bisschen kälter. Okay, gut, aber ich habe mir das vorher alles mal angeguckt. Ich wollte ja vorbereitet sein. Was ich schon mal sagen kann, also genau das, was du gerade andeutest, ne? Also der Jakobsweg, safe, deutlich voller. Und der Fischerweg in Portugal, das war richtig, richtig schön. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, beste Jahreszeit, um den zu gehen, ist wahrscheinlich die Zeit, in der ihr Winterreifen auf eurem Auto habt, von O bis O, von Oktober bis Ostern. Ja, da ist ein bisschen weniger los und es ist nicht so heiß, ja. Also im Oktober werdet ihr noch mehr Leute treffen als im Dezember. Ich fand das richtig angenehm, man traf viele Leute, man hat wirklich auch hier und da mal geschnackt, weil man sich auch erkennt dort als, ja, Fernwanderer beziehungsweise als Pilger, wie auch immer man das nennen möchte. Und diese Art zu reisen, Christoph, ich habe das vorher noch nie so gemacht. Ich habe zwar mit Bikepacking viel gemacht, aber ich sag mal, beim Bikepacking musst du ja die ganze Zeit ein bisschen konzentriert sein, weil du ja ein Fahrrad fährst und wenn du damit, keine Ahnung, mit 35 irgendwo über die Straße ballerst, dann solltest du dein Hirn, auch Welttournee-Tipp hier, solltest du nicht komplett aushaken. Das kannst du da aber machen. Du gehst da die Strände entlang, die Berge entlang, die Klippen entlang und es ist so eine Reise aus Sport oder das ist ein Reisen aus Kombination aus Sport und Kopf frei. Also das ist wirklich, war auch für mich mal was ganz, ganz Neues, zumal, ich habe es ja vorhin erwähnt, der Andi, der wollte hinterherkommen, aber in Bayern hat es geschneit kurz und dann konnten die 3 Tage den Flughafen nicht betreiben Und ja, dementsprechend habe ich die ersten 3 Tage alleine gemacht und wir haben das ja mal besprochen. Weit, lang ist's her. Alleine reisen, Herausforderungen. Und ich war tatsächlich 3 Tage alleine, Christoph, und ich glaube, mein Instagram hat noch nie so geglüht wie diese 3 Tage. Ich habe es voll gestopft mit Content.
Auch nochmal ein Tipp, ich weiß es von früher noch, Portugal ist ein Land, was Hunde sehr liebt. Also wenn ihr jetzt zu Hause einen Hund habt und überlegt, ey, was könnten wir denn mit dem Hund mal machen? Auch das, weil dieser Weg eben nicht so voll ist, weil es relativ ruhig ist. Einfach mal, ja, wir haben jetzt beide keinen Hund leider, aber wenn ihr einen habt, gerne mitnehmen. Ich weiß das noch von früher, sind da immer sehr willkommen, auch wenn ihr irgendwo ins Café euch setzt. Also es ist nicht so wie in Deutschland hier, Hunde müssen draußen bleiben. Nee, Portugal ist da sehr, sehr freundlich. Auch das nochmal so ein kleiner Seiteneinschub-Tipp hier.
Ja, und ohne das zu wissen, Christoph, ich kann dir mal sagen, also selbst wenn ihr keinen Hund habt, also wenn ihr da beim Wandern ein bisschen Augen, Ohren aufmacht, dann habt ihr nach ein paar Minuten einen Hund. Also ich habe relativ häufig Hunde getroffen. Teilweise gehörten die jemandem, teilweise wirkten die auch eher wie so ein Strandhund. Dementsprechend kommt ihr da schon auf den Hund. Und ich bin wirklich mal 2-3 Kilometer mit dem Hund zusammen gegangen. Das war auch relativ cool, aber dann hatte der keine Lust mehr auf mich, glaube ich, und ist gegangen, weil ich dem alles erzählt habe, was ich, glaube ich, sonst dir erzählt hätte. Von daher, ja.
Gott, der Arme.
Ich bedanke mich bei dir. Der Hund hat es nicht ausgehalten, Christoph.
Obwohl der ist weggelaufen.
Der war schon kurz davor, sich ein Podcast-Mikro zu holen, aber dann hat er gemerkt, das wird hier doch zu anstrengend. Was müsst ihr mitnehmen, Christoph? Das machen wir auch heute. Und für dich ist es heute so ein bisschen eine kleine Herausforderung, weil wir gucken jetzt mal, Christoph, was du einpacken würdest. Und ich sag dir, was ich teilweise eingepackt habe und warum ich es einpacken würde. Und für die Mathematik, das ist, glaube ich, draußen nochmal wichtig, ne? Also wenn wir sagen 224 Kilometer zu Fuß in 7 Tagen, dann sind das jeden Tag so, ja, 30, 40 Kilometer lange Touren. Und der Untergrund ist relativ häufig Sand, ja, also da müsst ihr jeden Schritt mit 50% nach oben bewerten, also es ist schon sehr anstrengend, von daher Feuer frei, Christoph, was würdest du einpacken?
Also, aus alter Portugal-Stranderfahrung würde ich mir absolut eine vernünftige Sonnenbrille mitnehmen, ich erkläre das auch gleich warum. Früher Beachvolleyball oft gespielt, da ist man auch stundenlang der Sonne ausgesetzt. Und du kennst ja diese Sonnenbrillen, die sehen ein bisschen komisch aus, würde ich privat nie tragen. Aber die hier, guck mal, hier so um die Augen so ein bisschen rumgehen und so hinter die Augen gehen. Weil, wenn du den ganzen Tag da läufst, kommt die Sonne von allen Richtungen. Und wenn du dann abends irgendwo da im Hotel, Hostel, wo auch immer liegst, dann flimmert es ganz schön. Also ich würde mir so eine Sonnenbrille vernünftig kaufen, die um die Augen rumgeht und nicht nur so vorne so eine coole Ray-Ban ist, um das vielleicht ein bisschen zu retten schon mal. Das wäre mein Vorschlag zur Güte hier.
Kaufe ich. Also die Sonnenbrille braucht ihr auf jeden Fall. Wie gesagt, Oktober bis Ostern, aber Portugal hat eigentlich das ganze Jahr dieses Licht. Und wenn ihr Batterien aufladen wollt, nicht nur ja, der Bewegung und das mit euch Alleinseins vielleicht oder mit guten Freunden Zusammenseins wegen, aber alleine wegen ja, des Lichts im Winter, das wir in Deutschland relativ wenig bekommen, macht das Sinn. Die Sonne scheint häufig. Ich würde aber noch ein bisschen praktischer rangehen bei meinen Betrachtungen. Also im Dezember, Christoph, eine der Gamechanger-Dinge, die ich hatte, war eine Zip-Off-Hose. Also ich lasse mich ungern in der Öffentlichkeit damit sehen, aber ja. Ihr geht da morgens los, irgendwie bei 11, 12 Grad, da braucht ihr eine lange Hose und dann kommt die Sonne raus und zack, denkt ihr euch, Mist, jetzt brauche ich eine kurze Hose und dann könnt ihr echt schnell umsippen und wenn ihr euch jedes Mal ausziehen müsst und am besten noch die Schuhe aus und habt der Sand im Schuh und, lasst es. Zip-Off-Hose. Es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben und ich bin in den Alpen klettern gewesen und alles, das erste Mal, dass ich sagen würde, da hat man sie wirklich gebraucht. Also ansonsten...
Habe ich hier auch tatsächlich stehen, nicht als Hose, sondern als Oberteil. Ich habe das mal im Fahrradladen gesehen, dass du eine Fahrradbekleidung hast, also eine Jacke, Regenjacke und aus dieser Jacke kannst du eine Weste machen tatsächlich. Also hast du dann kannst du die Arme absippen, mehr oder weniger. Also, glaube ich, eine Kombination, dass du morgens startest mit langer Hose und langer Jacke und nachmittags läufst du in kurzer Hose und Tanktop, würde ich es vorhin annehmen. So kommst du dann irgendwo anders am Zielort.
Ist ja nur Sip-Sip-Hurra hier heute. Also, alles ja, Reißverschlussindustrie ja. Wird das feiern heute.
Euch sieht ja keiner da. Du bist ja meistens allein, hast du gesagt.
Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, bis man dann abends im Hostel irgendwann ankommt. Aber würde ich unterstreichen, kann man so machen. Was ich auch empfehlen kann, ist so eine Fahrradleggings, aber ohne diesen Sitzpolster. Aber wenn man dann eine Sporthose anhat, eine kurze und man geht sehr, sehr lange. Das macht schon auch nochmal einen Unterschied. Das ist nochmal ein Grad wärmer. Also eine Sportleggings kann ich auch nur empfehlen. Gut, Christoph. So, Punkt 2. Wir haben jetzt gesippt und wir eine Sonnenbrille auf. Was nimmst du noch mit?
Also der zweite Punkt war ja der Oberteil-Zip. Deshalb würde ich schon zu meinem
dritten... Also, geh vor.
Das ist ganz einfach. Habt ihr bestimmt zu Hause? Ich würde einfach eine Plastiktüte mitnehmen. Und zwar eine Plastiktüte für euren Müll. Denn wenn ihr lange am Strand entlanglauft, und dieser Strand ist wunderschön, kommen wir gleich noch zurück zu, Nehmt euren Müll wieder mit. Nicht mal irgendwo eben, könnte ich ja hier mein Brotpapier oder was auch immer, mein Riegelpapier, einfach wieder so einen Rucksack stopfen. Wenn ihr eine kleine Plastiktüte dabei habt, hilft das schon mal. Und wenn ihr ganz viel zu tun habt, was auch sehr cool ist, sammelt doch immer ein bisschen Müll auf. Wenn ihr irgendwo was seht, kurz vorm Ziel, da nochmal eine Plastikflasche. Es wird euch keiner danken wahrscheinlich, aber fürs gute Gewissen, diese Plastiktüte mitzunehmen.
Also Christoph, ganz ehrlich, also alle, die ein bisschen zart beseitigt sind, weghören. Also das, was man am meisten in der Natur findet von den Pilgern, ist ehrlicherweise kein Müll, sondern körperlich. Also die, ja. Und da gibt es auch ein paar Schilder, wo heißt hier, nehmt eure Scheiße wieder mit. Das Portugiesisch habe sogar ich verstanden, weil es sehr gut illustriert war. Ja, aber ehrenwerter Beitrag, Christoph. Müll auf jeden Fall sammeln, mitnehmen, wegschmeißen in den offiziellen Mülleimer. Geht absolut. Du denkst ein bisschen an andere. Ich denke weiter nur an die Wanderperformance an der Stelle oder aber an der Stelle an mich. Ja, also ich sag dir ganz klar, also das Must-Have, was ihr mitnehmen müsst, ist hier so ein Leukoplast, hier so ein Pflasterband, hätte ich beinahe gesagt. Gar nicht mal unbedingt Pflaster, aber ich kann euch sagen, also ich hatte fußtechnische Einflüsse, wo ich sag, das habe ich auch so noch nicht gehabt. Und irgendwann musst du dir halt die kompletten Füße da irgendwie einkleben, damit du morgens auf Performance kommst. Und das habe ich dann gemacht und das lief gut. Also sowohl Blasen als auch hier und da mal irgendwie einen angestoßenen Zehennagel. Das kann man sehr, sehr gut mit Leukoplast machen. Mein absoluter Gamechanger. Sowieso mein Gamechanger. Mit dem Zeug kannst du alles machen, Christoph. Also erzähle ich nochmal was anderes, aber da kannst du wirklich alles mitmachen. Würde mich nicht wundern, wenn die ISS nicht auch damit zusammengeklebt haben. Ja. Okay. Und als drittes, weil du ja schon so vormarschiert bist, ey, ein bequemer Rucksack. Ihr geht da so lange, macht keine Abstriche beim Rucksack. Nehmt da nicht irgendwie euren alten Eastpack oder euren Scout-Tornister mit. Wenn ihr so lange lauft, guckt euch vorher genau an. Und wenn man sich so einen Reiserucksack holt, ne, so einen typischen Backpacker-Rucksack, dann guckt man sich ja auch häufig an. Und hier und Ergonomie und Rücken. Am Ende des Tages schleppt ihr den bis zum Flughafen, dann wieder raus, lasst ihn im Hostel und tragt ihn halt. Keine 20 Stunden auf so einer großen Südostasien-Reise. Hier tragt ihr das Ding aber jeden Tag 10, 12 Stunden auf eurem Rücken. Das muss wirklich Hand und Fuß haben. Also ansonsten wird das eine kleine Tortur. Naja. Reklame. Partner der heutigen Folge ist Fahrrad XXL.
So, langsam steht der Frühling vor der Tür und hier liegen Fahrradhelme, hier liegt eine Fahrradjacke, Fahrradschuhe. Was fehlt, Adrian? Ja, ein Fahrrad. Und wo finden wir das? Klar, bei Fahrrad XXL. Es gibt nämlich 18 riesengroße, wunderschöne Fachmärkte, wo ihr vielleicht euer nächstes Fahrrad oder etwas auch von diesem Zubehör bekommt, tatsächlich für die nächste Fahrradtour.
In der Tat. Und ja, wie es uns auch ergangen ist, niemand ist vom ersten Tag an Fahrradexpertin oder Fahrradexperte. Ihr habt aber jetzt die Möglichkeit, in eine der Filialen von Fahrrad XXL zu gehen und euch wirklich komplett rund ums Fahrrad beraten zu lassen. Und ich kann euch sagen, es ist ein richtiges Erlebnis, in eine der Filialen zu gehen, denn ihr habt dort nicht nur die Möglichkeit, natürlich auch einen Fahrradtest zu fahren, eure Ausstattung euch zusammenzusuchen, euch dabei beraten zu lassen, was ihr braucht, was ihr vielleicht aber auch nicht braucht. Es ist wirklich Erlebnis kaufen und Erlebnis, ja, rund ums Fahrrad. Und ja, Christoph, natürlich, und ich kann davon ein Lied singen in den letzten Wochen, wenn mal was kaputt geht am Fahrrad, natürlich auch immer die richtige Anlaufstelle, die Expertinnen und Experten von Fahrrad XXL in den Filialen, um eben mal zum Beispiel auch euer Fahrrad in den dortigen Werkstätten wieder auf Vordermann bringen zu lassen.
Erleben, testen, losfahren, das sind die drei einfachen Schritte. Wenn ihr schon mal online stöbern wollt, gibt es von Fahrrad XXL natürlich auch ein Online-Shop. Auch da habt ihr eine riesen Auswahl an Fahrrädern, seien es irgendwelche urbanen Citybiker, Trekkingräder, Rennräder, Gravelbikes. Alles ist im Angebot bei Fahrrad XXL.
Über 400 Artikel von mehr als 300 Marken findet ihr in den Shops, ob online oder offline. Da ist für jeden und jede was dabei. Und ich kann es nicht hoch genug betonen, das Allerwichtigste ist in diesem, ja, auch großen Fahrradmarkt natürlich die Beratung. Ist es ein Rennrad, ein Gravelbike, ein E-Fahrrad, was auch immer euch interessiert, dort findet ihr die richtigen Expertinnen und Experten. Darum jetzt hin zu Fahrrad XXL.
Und natürlich haben wir ein kleines Gimmick für euch. Mit dem Code WELTTOURNEE, so wie dieser Podcast heißt, gibt es von jetzt an bis zum 1.6. 10 Euro Rabatt ab einem Warenkorbwert von 100 Euro. Schaut also am besten mal im Online-Store vorbei unter fahrrad-xxl.de. Alle Infos dazu gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes.
Das war's mit Reklame.
Gut ausgerüstet sind wir. Und jetzt muss man natürlich erstmal zu diesem Startpunkt hinkommen. Ich kenne das noch früher. Wir sind in dieser Region Alentejo, da befinden wir uns ein bisschen, das ist südlich, weit südlich von Lissabon. Haben wir früher mit unserem kleinen Camper abgefahren, mit dem Auto auch noch teilweise, als wir uns auf die Klausuren, ich nenne das mal, vorbereitet haben unter der Woche. Ja. Also sind wir da über die Straße hingekommen, wenn man da vor Ort ein Auto hat. Es geht aber auch per Nahverkehr, denn Portugal ist relativ gut verbunden, zumindest von Nord nach Süd und von Süd nach Nord kann man das immer sehr, sehr gut machen im Land.
Und Christoph, von Klausuren lernen, ich würde das, ganz ehrlich, ich würde das so gern heute mal sehen, wie du mit ChatGPT, du würdest die Professoren, würdest du in den Wahnsinn treiben, ohne Witz. Christoph hätte einen Doktortitel, den ersten ChatGPT OpenAI Doktortitel. Das würdest du locker hinkriegen, du würdest das so auf die Spitze treiben. Ich kenne dich, alles gut. Ja, du hast recht, gut angebunden, da waren wir stehen geblieben. Je nachdem, wie ihr startet, ich behaupte jetzt einfach mal fleißig, dass die typische Wanderrichtung Nord nach Süd ist. Und man fängt normalerweise im Norden an in Torpes, in Sines, beziehungsweise man kann auch in Porto Covo starten. Wenn ihr dahin wollt und ihr typischerweise wahrscheinlich nach Lissabon fliegt, dann kommt ihr von dort mit dem Zug zum Beispiel nicht ganz dort runter. Ihr kommt dort in die Nähe, aber nicht bis unten hin. Darum haben wir es damals so gemacht, dass wir mit einem Uber gefahren sind tatsächlich. Da aber mein Kumpel ein bisschen zu spät kam, habe ich dann das Uber alleine genommen. Das war relativ teuer. Also ich glaube, ich habe so 115 Euro für das Uber bezahlt. Von Lissabon nach Sines, an den Strand dort, um zu starten. Sage euch aber, also wenn ihr mit mehreren seid, nehmt vielleicht echt das Uber. Ihr seid viel, viel schneller, ihr habt da ein bisschen weniger Stress mit, weil die einzige andere Alternative ist sonst tatsächlich der Bus. Ja, also ihr müsst mit dem Bus dort runter. Das geht auch, aber dauert halt ein bisschen. Das sind dann so Linienbusse, die dort fahren. Und wenn ihr ein bisschen auf Zeitkante genäht seid, ist das ein kleiner Luxus, den man sich vielleicht mal gönnen kann, dort eben mit dem Uber eben hinzudüsen. Und wie gesagt, wenn man da zu dritt oder zu viert vielleicht sogar fährt und sich was teilt, das kann man sicherlich auch nochmal auschecken vor Ort, dann ist das auch am Ende wieder preislich ganz okay.
Guckt natürlich auch mal so ein bisschen, wie ihr plant, was ihr euch als kleine Belohnung setzt, nochmal so 2-3 Tage Lissabon hinten dran. Gerne nochmal einen Verweis auf unsere Lissabon-Folgen hier. Sehr, sehr schöne Stadt. Wenn die Füße wehtun, ja gut, in Lissabon muss man auch leider wieder viel berg und hoch und runter laufen. Aber trotzdem, so als kleine Belohnung, wenn man weiß, ich komme nochmal nach Lissabon, nochmal schön was essen, schön was trinken da. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Sache. Das so mal, aber guckt einfach nach Flügen, wie sie liegen. An die Algarve kommt man gut mit dem Flieger eigentlich aus Deutschland. Lissabon inzwischen auch. Also von daher, je nach Gusto vielleicht die Richtung wählen.
Genau. Die Feinlogistik ist, wie gesagt, ein bisschen anstrengender, aber, und das sage ich jetzt auch nochmal, ihr sollt fucking zu Fuß gehen, ne? Also ihr seid da eigentlich zum zu Fuß gehen. Von daher, die anderen Sachen sind da wirklich nur Hilfslogistik. Und das zu Fuß gehen, da nochmal gesagt, weil es ja auch eine Art Transport vor Ort ist, also das ist alles super ausgeschildert. Ich habe auch die Komoot-Route, die können wir mal in die Shownotes packen, Christoph. Ich schicke dir die nachher mal zu. Dann können wir die vielleicht den Hörerinnen und Hörern mal in die Shownotes packen. Da kann man sich auch nochmal anschauen, wenn man Komoot nutzt und da einfach mal danach wandern. Aber es ist mega easy, sich da, ihr geht eigentlich immer am Meer runter nach Süden. Also ihr könnt euch da eigentlich gar nicht verlaufen. Es ist prima ausgeschildert. So, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir den Startpunkt erreicht. Wir haben unseren Rucksack auf. Es ist alles tippitoppi. Christoph hat seine Weste da an. Ist von einem Busfahrer kaum noch zu unterscheiden. Und jetzt geht's also los. Und wir sind beim Thema Sicherheit, Christoph. Und ich kann euch jetzt mal eine Sache sagen zum Thema Sicherheit. Es ist wirklich sehr, sehr sicher. Das Einzige, was ich in meinem Leben nicht mehr machen werde, Achtung, großer Weltuniversum-Tipp, ich trinke nie wieder aus so einem Hostel Wasserspender. Ja? Gut, nie wieder. Ich habe mir nämlich ein anständiges Magenproblem da geholt. und zwar an Tag 2, aber ein richtiges Magenproblem. Sodass ich einfach nichts mehr essen konnte 2 Tage. Und wer mal 40 Kilometer durch Sand gelaufen ist, ohne was zu essen, der kann dann vielleicht mit mir relaten. Aber das mache ich nicht nochmal. Und ich habe zufälligerweise 3 Tage später, nachdem ich wieder zu Hause war, so eine Doku gesehen, wie lange man Wasser in einer Flasche stehen lassen sollte. Also wenn ihr jetzt Leitungswasser trinkt, so wie ich zum Beispiel, lasst das nicht länger als 24 Stunden in der Flasche stehen. Da wächst alles drin, was ihr nicht trinken wollt. Und dieser Wasserspender wahrscheinlich 5 Tage nicht aufgefüllt gewesen. Mhm. Und hat mir mal solide den Magen zerschossen. Also von daher bisschen aufpassen.
Wassersicherheit, auch nochmal ein Tipp von meinen Klausurvorbereitungen, wie wir sie nennen wollen. Wenn diese Strecke wirklich mal am Wasser lang geht, ihr seid am Atlantik, es sieht relativ flach aus, die Wellen kommen immer gleich, stundenlang sind die Wellen gleich. Irgendwann kommt mal eine Welle, einfach so aus dem Nichts und Nirgendwo, die riesengroß ist, klatsch! Ja. Und eure ganzen Klamotten sind nass. Also das nochmal aus meiner Erfahrung da von diesen vielen Strandtagen, die ich da hatte. Man weiß nicht, wo die herkommen, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber so
Atlantik, Christoph, das ist Meer.
Aber kommen 2-3 Wellen, die riesengroß sind und euch richtig da wegholen. Wie gesagt, wenn ihr mit Schuhen und Hose rumläuft, ist das vielleicht nochmal der Tipp, der zweite Tipp zum Wasser hier.
Meine Damen und Herren, er war nicht dabei, aber er 100%. Also ich habe 2-mal eine nasse Hose gekriegt, genau aus dem
Grund. Mich doch
also
einfach mal
so, zack, auch Welle, Wumms. Ja, gut. Ich wollte ja auch ein bisschen was Eigenes, ein bisschen was Neues erleben, ne? Aber Warnung vor der Welle ist das eine. Das zweite ist wirklich auch noch die Warnung vor dem Sonnenuntergang. Ne? Die Strecke, die wir da gegangen sind, da kommt dann halt auch zwischen diesen Orten immer nichts. Also ihr geht da 10 Kilometer durch die Pampa und dann kommt ein Ort. Dann geht ihr 10 Kilometer durch die Pampa und dann kommt ein Ort. Implikation 1, nehmt genug Wasser mit. Ja, ihr könnt aber sonst auch zu Not, da kommen Pilger lang, da kann man immer mal nach einem Schluck Wasser fragen. Ne? Normalerweise, wenn da einer langkommt, der füllt euch auch nochmal einen Schluck von seinem Wasser um. Aber Wasser immer ein bisschen mehr an Bord als zu wenig. Und das zweite ist wirklich der Sonnenuntergang. Weil wenn es dunkel ist, ist dunkel. Das ist eine Binse. Ne? Aber ja, wenn man dann diese kleinen Klippen da hoch und runter muss und man auch ab und zu noch mal ein bisschen über Stock und Stein geht, dann muss man mindestens eine Taschenlampe mit haben, um das einigermaßen gut hinzubekommen. Aber ansonsten ist das halt wirklich das Schöne. Ne? Also ihr geht da über Stock und Stein den ganzen Tag. Und was ich nicht alles machen musste, Christoph, ich habe Flüsse überquert, indem ich mir selber so kleine Brücken gebaut habe. Ich bin über Steine über einen kleinen Fluss gesprungen, unter Applaus von drei jungen Portugiesen, die meinten, man kommt da nicht trockenen Fußes rüber. Und ich mir gedacht habe, aha, geht nicht, nee, geht doch. Also von daher, ein bisschen Augen auf, dann kann ich dabei eigentlich nichts passieren. Und das Gefährlichste ist halt wirklich, dass ihr irgendwie eine Blase lauft eigentlich. Aber dafür habt ihr ja euer Leukoplast dabei. So.
Jetzt muss ich nochmal fragen, Adrian. Du hast gerade gesagt, ein bisschen Magen verdorben. Wollen wir trotzdem kulinarisch machen? Denn wer die ganzen Portugal-Folgen, Lissabon-Folgen schon gehört hat, der weiß ja um unsere kleine geheime oder nicht mehr geheime Vorliebe zum portugiesischen Essen. Kannst du schon wieder an portugiesisches Essen denken oder wollen wir das überspringen an dieser Stelle?
Das hat mir nichts kaputt gemacht. Also es war halt wirklich, ich habe das früh gemerkt und habe dann einfach nichts mehr nachgegessen. Und ich kann dir sagen, nach 2 Tagen da wirklich auf der, auf Kante, wie man so schön sagt, auf der Felge gefahren bin, da kam der Hunger wieder. Und dann, sag mal so, wenn du an 2 Tagen da irgendwie, keine Ahnung, 7.000-8.000 Kalorien beim Gehen verbrannt hast, da schmeckt der Francesinha, aber dann weißt du mal, wofür der erfunden wurde. So, für nämlich genau für so ausgezehrte Pilgerinnen und Pilger. Wer Francesinha noch nicht kennt, googelt's mal. Da ist alles drauf, was ihr liebt.
Ich habe gerade mal gegoogelt, was als anderer Punkt, was Kaloriendichte von Pastéis de Nata sind, diese kleinen Puddingtörtchen.
Oh ja, auch hoch.
Also 100 Gramm, 280 Kalorien. Mit wie viel Pastéis de Nata schaffst du so eine Etappe? Was müsste in den Treibstofftank reinkommen?
Ja, du musst dir überlegen, das ist eher so das Schweröl. Ne? Du brauchst ja eher so V+ V-Power irgendwie, sowas hier, so ein Performance-Zeug. Von daher glaube ich, dass der Nata, ich glaube, der vierte Nata, der bindet dich am Boden fest. Ich glaube, dann bewegst du dich gar nicht mehr. Das ist der Anker, den du auswerfen kannst. Obwohl es natürlich ganz, ganz fantastisch schmeckt. Ich hatte gestern übrigens einen Nata, einen Tiefkühl-Nata. Ich kann euch sagen, macht's nicht.
Macht ihn warm, wollte ich
sagen. Das lohnt sich nicht. Macht's nicht. Also, nee. Aber da in Portugal macht's jeden Tag 2-3 Mal. Nur wie gesagt, es ist nicht der beste Treibstoff für langes Gehen, weil er echt schwer macht.
Ansonsten natürlich portugiesischer Kaffee, auch da nochmal der große Tipp, könnt euch mal durchprobieren. Viel wird aus Brasilien importiert, daher eine sehr, sehr gute Qualität. Also so ein Kaffeetrinkerland, wenn ihr mal was probieren wollt, du wirst dich erinnern, Pingado. Das ist ein Espresso und da wird vorne oben mit einem kleinen Löffel ein bisschen so eine Haube Milchschaum draufgelegt. Das gibt nochmal ein bisschen Energie und natürlich für Kaloriensammler wahrscheinlich einen schönen Galao, also auf gut Deutsch einfach einen Milchkaffee. Ne? Also ich glaube, damit kommt man schon mit dieser Kombination aus Pastéis, Kaffee, Francesinha, kommt man schon ein paar Kilometer hoffentlich mal weiter.
Du erinnerst dich sicherlich noch an die Portugiesenplatte, ne? Ja. Die Portugiesenplatte besteht aus Douche Imperial, also aus 2 kleinen gezapften Bieren, Duschkaffee, I Dusch Nata, nee. Also doppel, eine Dusch Nata.
Durch, ja.
Zwei, ja. Ja. Also eine Nata, ein Bier und ein Kaffee und dann könnt ihr wieder 8 Kilometer entspannt eures Weges gehen. So schön pfeifend dann mit eurem kleinen Säckchen über die Schulter. Das geht dann super. So, nun aber rein ins Reisen, Christoph. Und ich kann euch schon mal sagen, es ist spektakulär. Es ist wirklich, wirklich spektakulär. Und wenn wir sonst über Sehenswürdigkeiten reden, wir reden über Meer, über Klippen, über Flüsse, Menschen, Möwen, Sand, Hippies, Surferinnen, Surfer. Es gibt dort alles, ja, alles, was man so am Meer erleben und sehen kann. Und ihr geht zu Fuß und es geht langsam. Ja, also wenn man mit dem Auto da lang fährt oder mit dem Fahrrad, dann fliegen die Sachen ja auch häufig an einem vorbei. Aber ihr geht dort wirklich 7-8 Stunden zu Fuß am Tag. Und das ist am ersten Tag schwierig. Und ab dem zweiten Tag lässt man sich da voll drauf ein und das ist einfach der Wahnsinn. Ihr habt den ganzen Tag Sand unter den Füßen. Ihr könnt öfter mal auch die Schuhe ausziehen. Dann wiederum müsst ihr mal Klippe rauf, Klippe runter. Also ihr schwitzt dann auch. Ihr seid angestrengt. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Dann im Herbst auch diese Farben. Ja, das blaue Meer, der blaue Himmel, dann ein paar Wolken. Dann dieses, ich weiß gar nicht, sandfarbenes Gestein, diese Klippen. Es ist einfach der Oberhammer. Und ihr hakt ganz, ganz schnell auch vom Kopf her aus und seid einfach in dieser Welt und konzentriert euch ja auf den Sand unter euren Füßen und erlebt einfach diese Küste. Dann kommt der Wind, dann gibt's mal ein bisschen Regen vielleicht sogar. Es ist einfach eine der entspannendsten Sachen, kann ich euch sagen, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe.
Wenn ihr jetzt irgendwann demnächst im Frühling einen Algarve-Urlaub plant, könnt ihr natürlich das mal überlegen. Klar, ihr müsst jetzt nicht so wie Adrian 7 Tage da Vollgas rumlaufen, aber mal so eine Etappe am Tag kann man ebenfalls sehr, sehr gut machen, denn die Region ist halt wirklich schön. Alentejo da sind schon viel, viel weniger Leute, viel, viel weniger Bettenburgen als an der Algarve. Also für den Ausflug, so kleine Dörfer wirklich, dann habt ihr da einen kleinen Dorfplatz, wo mal irgendwo ein, zwei Cafés sind und Tante-Emma-Laden, noch eine Kirche. Auch das ist schon an einem Tag, wenn man denn so einen Tagesausflug macht, sehr, sehr gut zu machen und so ein bisschen zum Kopf ausschalten. Nicht ganz so krass, ich weiß, aber vielleicht diese Ruhe zu genießen, dieses typisch portugiesische, ich will nicht sagen Dorfleben, aber ja, dieses rurale Leben vielleicht einfach mal zu testen.
Wichtiger Hinweis von dir, Christoph. Also man muss sie natürlich nicht, dieser Weg steht nicht nur Leuten frei, die in 7 Tagen 224 Kilometer laufen. Ne? Also exakt richtig. Also man kann da einfach mal ein oder zwei Etappen machen, wenn man da unten ist und sich das einfach mal anschauen. Das Spannende ist aber wirklich, und das muss ich sagen, das hatte den Reiz des Gesamten, also wenn ihr mal zu Fuß erlebt, wie sich auch so eine Natur verändert, ja, also ihr kommt da wirklich am Anfang teilweise durch so kleine dschungelartige Heckengeflechte hinter der Küstenlinie und geht dann an Stränden lang, wo ihr ganz alleine seid, wo ihr bei Ebbe vielleicht nochmal die eine oder andere Abkürzung am Wasser nehmen könnt. Und am Ende des Tages, wenn wir dann so unten um die Ecke, die letzte Currywurst vor Mallorca hinter euch gelassen habt, nicht vor Mallorca, vor letzte Currywurst vor Amerika.
Falsche Himmelsrichtung heute, ja, zweimal falsche Himmelsrichtung heute.
Ja, fast. Naja, aber dann wird es auf einmal richtig bergig, dann macht ihr Höhenmeter, ne? Ich glaube, es waren auch so knapp 2000 Höhenmeter, die man da macht. Weil ihr dann wirklich Klippe hoch, Klippe runter, Klippe hoch, Klippe runter. Das wird richtig anstrengend. Und da unten ist dann auch schon wieder ein bisschen mehr los, ne? Und wenn, ich gehe mal so ein bisschen die Orte durch, dass man es mal so ein bisschen im Kopf hat, ne? Wie gesagt, wir sind in Sines gestartet, sind nach Porto Covo, dann geht's weiter nach Vila Nova de Milfontes und da müsst ihr jetzt erstmal einen Fluss überqueren. Da bin ich angekommen und habe überlegt, so Mensch, kann man das nicht vielleicht sogar schwimmen oder irgendwie anders? Bis dann der Restaurantbetreiber bei mir sagte, Digga, dir schwimmt heute keiner, ne? Du gehst da außen drum rum. Und dann muss man diesen Fluss halt überwinden und so stellt sich dann immer eine Herausforderung der anderen und es geht dann weiter nach Almograve. Sambugera do Mar, das Wichtige, wenn man jetzt die ganzen Orte aufzählt, ist auch, in den Orten verbringt ihr eigentlich nicht viel Zeit, ne? Also wir haben immer Doppeletappen gemacht, dementsprechend war der Ort in der Mitte immer der Mittagsessens- und Kaffee- und also portugiesische Platte-Ort und der zweite Ort war dann der, wo wir übernachtet haben, also abends ins Restaurant und ihr seid dann auch fertig mit der Welt. Also Christoph, du kennst mich ja sonst gerne mal, ist aber auch gerne mal nach 0 Uhr werden, wenn die Imperials gezapft werden, aber da bist du wirklich 21.30 Uhr gegessen und ab in die Koje, weil du nächsten Morgen irgendwie wieder um 7 Uhr los willst und auch weil du einfach müde bist. Du bist einfach platt, du bist ganz erholt, du schläfst wunderbar ein, du schläfst auch wunderbar. Frische Luft den ganzen Tag. Dann ging es weiter nach Odeixe. Richtig ausgesprochen, wir werden es gleich sehen, Christoph, du greifst ein, wenn ich Quatsch erzähle.
Nö, noch geht es.
Dann hast du da hast du aber wiederum so kleine Frustmomente, weil du kommst quasi an der Küste an, dann musst du so 5, 6, 8 Kilometer ins Landesinnere gehen, nach Algesur, um den nächsten Morgen wieder von Algesur dann raus an die Küste zu gehen, Richtung Arifana. Und ja, dann wird es langsam so wirklich bergig, ne? Und Arifana waren wir auch schon mal zusammen. Und das war dann auch für mich spannend, weil ein paar Orte haben wir schon bereist, so also Algesur kannte ich schon, Arifana kannte ich schon und dann geht man um eine Ecke zu Fuß, auf einmal merkt man, Mensch, das ist hier, jetzt bin ich da zu Fuß angekommen, das kenne ich doch. Und ja, das ist einfach so für das Erlebnis und dann geht das so langsam, ist das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und abends weiß man schon, nächsten Tag geht's weiter. Und wenn man dann da unten rum ist, Carrapatera, da geht's dann auch noch mal ein bisschen ins Landesinnere. Villa do Bispo, Zagres, kennt man natürlich vom Bier. Da gibt's dann auch die letzte Currywurst vor Amerika, richtig?
Ja, jetzt stimmt es,
Weiter nach Salema, Lush, Lagos und da unten geht es dann halt wirklich auf und ab und ja, es ist einfach Wahnsinn. Und vor allem, Christoph, was mich natürlich als alten Sportfischer und der Fischerweg heißt ja auch nicht Fischerweg wegen Joschka oder welchem anderen Fischer, sondern weil es auch was mit Fischern zu tun hat. Und wir haben wirklich auch ganz, ganz viel mit den Opis dort gesprochen, die da ihre Netze wieder zusammengebaut haben, die Krabben gefangen haben und aber auch ganz, ganz viele, ja, es waren eigentlich meistens alte Männer, die da geangelt haben und durften dann auch mal mitangeln und so weiter. Und die haben dann da von der Klippe wirklich so aus 8, 9, 10 Meter da ihre Angeln runter rausgeworfen, haben die Fische gefangen. Und abends konnte man den dann essen. Das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ich sag mal so abschließend so ein bisschen, wie gesagt, die Route hauen wir mal raus, die Komoot-Daten dazu, das könnt ihr euch auch angucken. Das war, glaube ich, der aktivste, aber gleichzeitig entspannteste Urlaub meines Lebens, weil du halt wirklich, du wusstest, du gehst jetzt eine Stunde, um dann in einer Stunde jemanden angeln zu sehen, dann gehst du wieder eine Stunde, um dann vielleicht mal die Füße ins Wasser zu machen, dann gehst du wieder eine Stunde, um vielleicht einen Kaffee zu trinken. Und die Ziele, die du jeden Tag hattest, waren halt sehr, sehr, ja, bodenständig, ja. Das ging gar nicht darum, irgendwas Großes zu erleben, sondern einfach diesen Moment zu genießen. Und so spätestens nach 2,5, 3 Tagen ist man da im Modus. Und das war echt erholsam. Urlaub fürs Gehirn.
Absoluter Wahnsinn. Also, wer diese Städtchen, kleinen Orte vielleicht nicht vom Westen, von der Straße mal erreichen will, kann natürlich vom Osten erreichen, über den Sandweg, gerne natürlich auch als Tagestour. Ich bin hochgradig begeistert, ich freue mich schon auf die Bilder, ich habe schon ein paar gesehen. Es ist wie gezeichnet, wie gemalt, du sagtest es vorhin, diese Farben gerade im Herbst, aber jetzt auch im Frühling macht das Spaß, da runter zu düsen. Also von daher, im Hochsommer würde ich mir vielleicht zweimal noch überlegen, obwohl natürlich
würde ich nicht machen.
Durch den Wind geht es zwar noch, aber du bist dann ganz schön, gerade wo wir das Thema Wasser auch hatten, ne? Das ist natürlich schon, diese Hitze, die Sonne, die brennt schon ganz schön. Also wenn Herbst, Winter, Frühling, absolutes Traumreiseziel, dieser Fischerweg und eben nicht so voll wie andere Pilgerwege, die euch andere Menschen empfehlen oder die ihr alle kennt wahrscheinlich. Von daher das sehr, sehr gut zu machen. Ich bin hochgradig begeistert.
Ich würd dich auf jeden Fall hochgradig gerne mal im Sommer hinschicken, allein damit sich deine neue fluffige Weste da mal so ein bisschen in die Bräunung einfügt. Dann hast du so Westenstreifen. Das würde ich gerne mal sehen. Das würde mich mal interessieren, wie das aussehe am Ende des Tages. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das, was wir jetzt heute ein bisschen berichten konnten, ich kann es hardcore empfehlen. Fangt mit kleinen Steps an. Ihr könnt den auch in mehreren Schritten machen. Der Kumpel, der uns das empfohlen oder der mir das damals empfohlen hat, bei einem Fußballspiel, hat das auch in mehreren Reisen gemacht. Jetzt glaube ich, das 3 oder 4 Mal da schon runtergeflogen, hat immer einen Teilabschnitt gemacht, immer so ein paar Tage. Von daher, das könnt ihr euch auch überlegen. Ich war nach den 200 Kilometern wirklich auch platt, ne? Also auch körperlich dann exhausted, Engländer sagen würde. Und das gehört aber auch mit dazu. Also ich habe mir das auch ein bisschen als Sportprojekt genommen. Ist aber dann so ein bisschen verschwommen. Also dieses jeden Tag gehen, das ist die ersten 2 Tage wirklich auch echt anstrengend. Und ab dem 3. Tag wird das besser. Und wenn ihr dann am Ende, am 7. Tag dann irgendwie nochmal 40 Kilometer gehen müsst, das geht wie von alleine. Das ist auch krass. Also der Körper gewöhnt sich da wahnsinnig schnell dran, an das, was von ihm gefordert wird. Und da braucht man, glaube ich, weniger Angst haben, als man denkt. Ich habe vorher ein bisschen trainiert, war ein bisschen laufen. Und ja, dann ging das aber ganz gut. Wobei nach 40 Kilometern, Christoph, da weißt du, was du getan hast. Naja.
40 Kilometer, 30 ja. Minuten hier, gibt wieder Ärger vom Speicherplatz.
Wir wissen auch, was wir getan haben.
Ja. Von daher, macht das mal, genießt diese Zeit. Ansonsten hört gerne nochmal in die Portugal-Folge oder in die Lissabon-Folge. Wir können nochmal eine schöne...
Oder in die Porto-Folge.
Es gibt so viele Folgen aus Portugal, wir müssen auch mal wieder dringend wieder hin. Vielleicht jetzt im Frühling, macht das doch mal als kleiner Nebenhinweis hier noch.
So ist es. Und wie gesagt, wir machen jetzt hier den Laden dicht. Wir bedanken uns an dieser Stelle, by the way, nochmal bei allen Besucherinnen und Besuchern auf unserer Tour. Das war wirklich der Hammer. Vielen, vielen Dank für diese tollen Abende. Es war für uns wahnsinnig spannend, euch alle mal zu treffen. Ich glaube, wir haben alle Versprechen angenommen. Wir haben mit jedem Bier getrunken. Also ich kann auf jeden Fall sagen, das war eine anstrengende 10-Tages-Periode da für mich, weil wir wirklich kein Angebot dann auch ausgeschlagen haben. Von daher vielen, vielen Dank für alle, die dort waren. Und die gute Nachricht für alle, die noch nicht dort waren oder falls vielleicht jemand sogar nochmal hin will. Es sieht gerade so aus, als würde es im Herbst weitergehen. Aber da werden wir dann zu gegebener Zeit noch mal ein paar Sätze zu sagen. Von daher, ja, war das so toll, hat uns so viel Spaß gemacht, hat allen so viel Spaß gemacht. Da waren ja auch noch ein paar Leute drumherum, die da mitgeholfen haben. Von daher, es sieht gut aus für den Herbst. Und dann seid mal überrascht, wo es noch hingeht. Wir schonen bis dahin ein bisschen unsere Bühnenstimmen, Christoph. Weil auch das, ne? Also 2 Stunden 30 da auf der Bühne, das war auch schon für die Stimme mal ein bisschen anstrengender. Und das kommt von mir als dem Monolog nicht unabgeneigter, nicht abgeneigten Menschen. Von daher, gut, das ist es jetzt wirklich. Euch jetzt einen schönen Samstag. Morgen einen schönen Sonntag. Montag ein prima Start in die Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, bei Instagram vorbeischaut, 5 Sterne gebt und zur Tour kommt, Buch kauft. Ihr kennt das. Also wirklich vielen, vielen Dank und jetzt war es das auch. Ab, raus mit euch in die Sonne. Tschüss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.